Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Schon 93 Tage ohne Bundesliga-Fußball. So langsam wird's mal wieder Zeit, dass es losgeht. Bei mir zumindest steigt die Vorfreude auf die neue Saison von Tag zu Tag. Aber in 4 Tagen ist es ja dann auch endlich wieder soweit. Und einen kleinen Vorgeschmack, was die neue Saison so bieten könnte, haben wir mit dem Pokal- und Supercup-Wochenende ja auch schon bekommen. Bayer Leverkusen hat immer noch Dusel und offensichtlich auch Titelhunger. Ja, und der VfB Stuttgart, wie es bei dem aussieht, da sprechen wir heute drüber hier im Podcast mit Fever Pitch-Kolumnist und VfB-Kenner Christian Prechtl. Hallo Christian.
Hallo Malte, grüß dich.
Das Thema des Tages.
Christian, Dennis Undorf war wörtlich abgefuckt nach der Niederlage. Wie ist deine Gefühlswelt nach dieser 5:6 Niederlage im Elfmeterschießen im Kirmescup? Oder wie hast du ihn gesehen?
Ich habe, glaube ich, schon vor der eigentlichen Saison eines der besten Spiele der Saison gesehen. Wie auch im letzten Jahr. 3-mal VfB gegen Leverkusen waren im Zweifel die Top 3 der besten Spiele der gesamten Saison. Und was da jetzt im Supercup abgelaufen ist, ich habe auch geschrieben, dass man das natürlich nicht überbewerten darf, solche Spiele, die andere als Kirmescup bezeichnet haben, aber den Leuten auf dem Platz, die haben das, glaube ich, anders gesehen, die haben Volldampf, Vollgas gegeben. Es war super Fußball. Jeder, der den Ball bekommen hat, hat sofort, weiß ich nicht, sich nach vorne orientiert. Es ging vorwärts. Es war echt schön, also schnelle Kombinationen auch und so, was man gar nicht so oft sieht eigentlich in der Bundesliga. Und es war toll anzusehen. Ich habe es auch woanders geschrieben, das Betragen einiger Spieler hat mit, also Kopfnoten Mitarbeit 1, Betragen 4, weil die sich, Granit Xhaka, wir wissen es, macht er immer. Aber diesmal hat er es noch ein bisschen mehr gemacht. Wenn die merken, sie kommen in Bedrängnis, dann werden diese Mindgames gespielt und dann werden so Provokationen gemacht. Und da haben unsere sich da ein bisschen zu arg drauf eingelassen noch. Aber ich weiß auch nicht, wie man es hätte vermeiden können. Mit einem anderen Schiedsrichter vielleicht.
Ist das denn noch was, wo du sagst, da muss der VfB noch nachlegen für die neue Saison oder generell, dass da vielleicht auch dann in solchen Fällen die Abgezocktheit noch ein bisschen fehlt? Es ist ja schon wieder eine ziemlich rund erneuerte Mannschaft.
Also ich tue mich schwer zu sagen, wie kann man da noch abgezockter sein? Ich meine, wenn einem einer an die Gurgel geht oder so, natürlich regt man sich dann auch auf. Ich glaube, die haben es super gemacht und in den letzten 10 Minuten hat Leverkusen, darf man nicht vergessen, wen die da noch eingewechselt haben vorher. Das ist ja, manche sagen, das ist Weltklasse. Und da selbst in Überzahl nochmal in Bedrängnis zu kommen, wir sind kein Champions-League-Sieger. Bruno Labbadia-Sprech, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Auch die letzten 10 Minuten, gut, da waren sie dann zum Teil überfordert, aber das Ergebnis haben wir halt verloren, das ist scheiße. Aber ich meine, davon geht die Welt nicht unter. Es war ein tolles Spiel, das sollte man mitnehmen.
Und eben auch eine tolle Einstellung der Mannschaft und über Phasen ja auch genau das, was Sebastian Hoeneß von seiner Mannschaft sehen will. Ja. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Sommer 2023, Endo, Mavropanos, Sosa waren weg. Dann kam diese Megasaison, kann man ja eigentlich nicht anders nennen. Jetzt Anton weg, Girassi weg, Ito weg. Wo würdest du da einen Vergleich ziehen und sagen, naja, wir haben es letzte Saison geschafft, das auszugleichen, das schaffen wir in dieser Saison wieder, oder würdest du da noch einen qualitativen Unterschied zwischen den Abgängen sehen?
Tue ich mich schwer. Also was gleich geblieben ist, ist der Trainer und die Tatsache, dass wir eine sportliche Leitung haben, die einigermaßen in Ruhe arbeiten kann. Da gab es früher noch einen Sportdirektor, der hat sich immer eingemischt. Der ist jetzt nicht mehr da. Also was der an Zugängen und Abgängen, was der mit dem Kader veranstaltet hat, ist das eine. Aber es ist eine große Ruhe da um den gesamten Sport. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Außerdem sieht man, dass die gute Laune haben, auch untereinander gute Laune haben. Das finde ich auch enorm wichtig. Und dann natürlich sind es gute Spieler und der Trainer, der die Spieler, wir haben einen Trainer, der die Spieler besser macht. Das hatten wir auch nicht immer. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Das ist ihm ja in der letzten Saison wirklich hervorragend gelungen, da aus allen das Optimum rauszukitzeln. Wenn du vor diesem Hintergrund dir die Abgänge dann nochmal anguckst und das vielleicht auch vergleichst mit Abgängen in den letzten Jahren, zum Beispiel Sascha Kalajdzic, war ja auch einer, der auf einem absoluten Top-Niveau dann war beim VfB, dann gewechselt ist und dann auch verletzungsbedingt relativ viel Pech gehabt hat. Würdest du da sagen, ja, die Abgänge sind doof, aber ob die nochmal eine zweite Saison so performen würden, ist ja auch relativ fraglich, weil manche, die gegangen sind, eben dann nie wieder an diese Leistung angeknüpft haben. Ist aber nicht nur bei den VfB-Abgängen so, ist ja generell in der Bundesliga bei vielen Vereinen so, dass die Topspieler hervorgebracht haben, dann verkauft haben und dann kam der große Leistungsabfall oder der Karriereknick. Allein die Bullenherde aus Frankfurt hat man dann auch nie wieder wirklich viel von gehört.
Also da zum Beispiel bei Guirassy, da ist es schon seltsam, weil der hat ja nicht angefangen mit Fußball erst bei uns. Der war vorher schon bekannt, den hatten alle, also da gab es Statistiken, alle Scouts kannten den, alle Trainer kannten den und fast alle haben gesagt, der ist gar nicht so gut. Deswegen war der ja, also nach dem sind ja nicht die großen Vereine, sind dem nachgestiegen und wollten den unbedingt haben. Und dass der bei uns so gespielt hat, ich bin jetzt kein Trainer und kein Experte, aber das war, glaube ich, auch für die Experten einigermaßen überraschend, dass der so explodiert ist in seinen Leistungen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Der hat ja mit den Verletzungen, weiß man nicht, aber das war bei uns in seiner Zeit in Stuttgart, war das schon der Spieler, der den Unterschied macht. Ich war zufällig bei dem Spiel in Bochum, wo der nach langer Verletzung zum ersten Mal wieder reinkam, irgendwann in der zweiten Halbzeit. Und das haben wir damals gewonnen. Damals haben wir noch nicht alle Spiele gewonnen. Das war noch, da waren wir noch eher in den unteren Tabellenregionen unterwegs. Und als der auf den Platz kam, sofort anderes Spiel. Der hat auch Tore gemacht, glaube ich, dann. Die haben gewonnen. Und seitdem hat der durchgezogen in einer Art und Weise, die also ich nicht und glaube sonst auch niemand erwartet hat.
28 Tore in der Saison geschossen. Jetzt kommt mit Demirovic ein Nachfolger, der ihn natürlich so jetzt 28 Tore wahrscheinlich nicht 1:1 ersetzen wird, aber der auch natürlich getroffen hat für Augsburg, der auch vorbereitet hat vor allen Dingen und ein unheimlich guter Scorer ist und ja gegen Leverkusen auch schon gezeigt hat, was von ihm zumindest zu erwarten ist, auch wenn er kein Tor gemacht hat. Was erwartest du dir von ihm in der Saison und dann vielleicht auch im Zusammenspiel mit Undav?
Ja, es ist auf jeden Fall einer, der auch gegen so eklig agierende Gegner sich behaupten kann. Das ist ja ein absolutes Kraftpaket. Und da ist ähnlich wie Guirassy, hoffe ich, dass er, du brauchst immer mindestens zwei Leute, die sich um den kümmern. Den darfst du nie aus den Augen lassen. Und es schafft natürlich dann auch wieder Räume für die anderen und auch für die Mannschaft. Einer, der vorangeht, das ist enorm wichtig. Ich glaube, 28 Tore wird er nicht machen, natürlich nicht, aber er wird enorm wichtig sein für uns.
Das Geld, was Stuttgart investiert hat in die Offensive, aus deiner Sicht dann also gut angelegt, weil Stand jetzt sind es ja roundabout 50 Millionen. Das ist ja jetzt für den VfB Stuttgart auch nicht gerade Kleingeld. Also die haben ordentlich investiert. Für einen Schwaben jetzt nicht unbedingt so, wenn man das Klischee bedienen möchte, schon etwas verwunderlich.
Also ich glaube, mancher Schwabe hätte sich gewünscht, dass jetzt mal richtig Geld in die Hand genommen wird. Gut, natürlich nicht den Hertha BSC-Fehler machen oder solche Sachen, aber mit den Investoren mal richtig anzugreifen, ist natürlich schon auch interessant. Dass es am Ende jetzt so gekommen ist, sie haben 50 Millionen, sie haben das meiste Geld ja für den einen Spieler in die Hand genommen, der schon da war, eigentlich. Wir wissen ja nicht, das Transferfenster ist noch bis zum 30. August, ist es geöffnet, ne? 30. Heute steht wieder, wir sind hinter Stürmer X und Abwehrspieler Y her. Also es kann ja noch einiges kommen, sowohl hinten wie auch vorne. Ich glaube was wir gesehen haben, der Kader ist gut aufgestellt für eine Bundesliga, wo man im oberen Tabellendrittel mitspielen kann. Und ob er für die Champions League gut aufgestellt ist, das kann man noch nicht sagen, weil das ist in erster Linie eine Sache, wie gehen die um mit dem ganzen Reisen, mit den Doppelbelastungen, ich glaube, nach dem Spiel in Leverkusen haben auch welche im Interview das gesagt, dass man da natürlich Undav hat es, glaube ich, gesagt, dass man da noch, keiner weiß es, wie es wird, weil keiner kennt es. Und da sind wir alle gespannt.
Klar, ist natürlich ein bisschen Fischen im Trüben, aber die Gefahr, die durch eine Champions-League-Saison erwachsen kann, haben wir ja in der letzten Saison dann auch bei Union Berlin gesehen, die dann eine ziemliche Krise hatten in der Liga, die durch Misserfolge in der Champions League natürlich jetzt nicht gemildert wurde. Da wuchs ja dann die siegfreie Zeit oder die Niederlagenserie fast unermessliche an. Siehst du da auch eine Gefahr beim VfB Stuttgart, dass eben mögliche Misserfolge in der Champions League dann auch in so einer Abwärtsspirale münden könnten, die sich dann auch auf nationaler Ebene dann wieder auswirken?
Das kann passieren, das wird in gewisser Weise auch passieren, aber es wird nicht so weit runtergehen wie bei Union Berlin. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Was macht dich da so sicher?
Der Kader ist zu gut und die Leute gehen zu gut mit dem Kader um. Also der Trainer und sein Team. Es ist ich glaube, es ist auch in den Köpfen, es ist eingepreist, dass es da Rückschläge geben wird. Aber ich denke nicht, dass man dann dazu so Kurzschlussreaktionen neigt und dass die Leute da allzu schnell nervös werden. Und abgesehen davon haben wir ja auch, glaube ich, genug Spieler, wenn sich welche verletzen und so. Man kann, jetzt ist dieser Franz Krätzig eingewechselt worden mit dem UNDAF in Leverkusen. Was war das schön schon, bevor sie reinkamen, wie sie sich umarmt haben. Und dann geht der Junge rein und geht sofort nach vorne. Es ist, ich bin ganz verliebt in Franz Krätzig. Was der da angestellt hat. Manche sagen, Philipp Lahm, der neue Lahm Reloaded oder sowas. Und wenn du solche Leute bringen kannst, die sind vielleicht dann, die machen vielleicht auch mal noch einen Fehler, aber die tun so gut und die sind auch zu gut, um dann da durchzufallen bis nach hinten.
Bringt das Bayern-Gehen nach Stuttgart?
Also bringt auf jeden Fall gute Aktionen, gute Stimmung, die ganze Erscheinung ist positiv.
Das macht was aus mit der Mannschaft. Was erwartest du denn jetzt von den Abgängen beim VfB Stuttgart bei den neuen Vereinen? Ito bei Bayern, Anton beim BVB und Guirassy dann auch. Guirassy hattest du ja schon gesagt, muss man gucken. Aber wie passt das denn aus deiner Sicht überhaupt? Bleiben wir erstmal beim BVB mit den beiden. Das ist jetzt ja nicht unbedingt die kreativste Transferidee gewesen. Wir kaufen jetzt einfach mal alles, was beim VfB Stuttgart gut war, aber
der schreckliche Sven hat ja noch die ganzen Verträge wahrscheinlich auf seinem USB-Stick dabei und das ist sicher auch eine Genugtuung für den gewesen, da noch ein, zwei Leute zu holen. Vielleicht hätte er auch noch mehr geholt, wenn sie ihn gelassen hätten. Ich glaube, dass beim VfB war im Grunde das ganze Spiel auch so ein bisschen zugeschnitten auf den Guirassy. Das wird er in Dortmund nicht bekommen. Wenn er sich nicht verletzt, ist er und bleibt er ein guter Spieler. Aber auch ein Allaire hat sich jetzt da ja nicht unbedingt durchgesetzt. Ich bin gespannt. Und bei Anton, da weiß ich nicht, ob der damit gerechnet hat, dass Süle seine Ernährung umstellt und jetzt plötzlich wie ein echter Krieger wieder auf dem Platz steht. Aber auch der Anton, der hat jetzt, als er zum VfB kam, war er natürlich noch nicht so gut, aber er wurde immer, die Leute, die zum VfB gekommen sind, die sind alle hier besser geworden und sind als richtig gute Spieler, ich meine Nationalspieler, wieder gegangen. Deswegen wird er in Dortmund natürlich auch gut spielen. Und Ito, arme Sau, erstmal mit dem Fuß, da glaube ich, ist es am schwierigsten zu sehen, ob der da Stammspieler wird, ob der da glücklich wird. Kommt auch darauf an, wie sie ihn da behandeln. Ich meine, ein überragender Spieler, der nicht immer die große Show macht, hat man auch jetzt in Leverkusen gesehen. Manchmal ist das Spiel nach vorne ein bisschen weniger filigran dahergekommen, als der Ito noch die Bälle hinten rausgespielt hat. Aber ich weiß nicht, ich drücke ihm die Daumen, dass es gut ist.
Also du hast da jetzt keine negativen Gefühle für die da abgewandert sind. Das ist bei dir nicht
albern. Also ich weiß noch, Mario Gomez nach München und so, was waren das für... Nee, das hänge ich alles nicht so hoch. Ich meine, das ist ein Geschäft und wer zum FC Bayern gehen kann, der geht dahin. Außerdem hatten die ja auch, glaube ich, eine Japan-Tour oder so, den japanischen Markt. Da brauchen die auch mal einen. Und wenn du so einen guten Japaner kriegen kannst, dann holen die den halt. Ich hoffe, es ist nicht nur deswegen gewesen. Aber da keine Dünkel, nein.
Wenn du nochmal guckst, du hast eben gesagt, Transferfenster ist noch ein bisschen offen, es kann noch was passieren, es werden ja auch Namen gehandelt. Wo würdest du denn aus persönlicher Sicht, wenn du drauf guckst, auf den Club sagen und auf die Aufstellung, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität vonnöten, um eben diese Dreifachbelastung dann auch richtig schultern zu können und auch möglichst erfolgreich eben abzuschließen? Abwehr, würde ich sagen, oder?
Ja, Abwehr, das ist ja auch das große Thema. Ich meine, wir haben mit Zagadou und dem Wagnermann haben wir ja zwei, die aus Verletzungen zurückkommen, die da auch spielen können. Aber dann Axel Zagadou, der ist, ich meine, der ist so schwer. Und der ist so ein solcher Brecher. Da muss man immer damit rechnen, dass dem wieder irgendwas reißt. Ich meine, welches Band kann so stark sein, eine solche Maschine über die ganze Saison zu tragen? Deswegen ist es gut, wenn sie da noch einen finden. Und was man liest, ist, es gibt wohl einen, es gibt Leute, die in der Serie A, in der Primera Division und in Ligue 1 einige Spiele schon gemacht haben, auch Champions League gespielt haben. Einen Jungen, der weiß, wie man auf internationalem Niveau agiert, ist natürlich so einen noch zu holen, wenn man den bezahlen kann. Mhm. Es klingt aber, was man liest, so, als ob sie es bezahlen wollten, könnten auch. Ja. Dann sollen sie. Ich habe da größtes Vertrauen in die sportliche Leitung. Es ist nicht mehr so, dass wir Alte aus Hannover holen oder so mit zu teuren Verträgen und viel zu viel Handgeld, sondern ich glaube, die wissen schon, was sie tun da.
Was soll denn am Ende der Saison rauskommen? Was erwünscht man sich im Verein und was ist für den Verein dann auch eine realistische Erwartung? Weil nochmal so eine Saison wie jetzt in der letzten, darauf zu spekulieren, das wäre wahrscheinlich fahrlässig.
Spekulieren ist das eine, hoffen, natürlich wollen wir Meister werden, ja. Ist ja klar. Wenn Gut. du Zweiter bist und dreimal im Grunde den ersten, naja, ich will nicht sagen, dass wir jedes Mal die bessere Mannschaft waren, aber am Rande einer Niederlage hat es. Natürlich willst du dann auch noch den letzten Schritt machen, aber wenn man realistisch ist, glaube ich, dass wir, wenn es gut läuft, wieder international uns qualifizieren können. Im besten Fall Champions League. Und wenn es schlecht läuft, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen, weil eben die Doppelbelastung und Abwärtsspirale und alles kommt zusammen, noch zwei verletzen sich, dann bist du halt am Ende, vielleicht bist du dann nur Zehnter. Kann auch sein. Mhm. Aber so wie die gestern wieder gespielt haben, wer ist denn, ich meine, da gewinnt man schon alleine aufgrund der Klasse des Kaders, gewinnst du halt auch gegen einige Mannschaften. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es so schlecht wird. Einstelliger Tabellenplatz und möglicherweise internationales Geschäft, das ist, glaube ich, so das, was man realistisch sagen kann.
Jetzt hatte Undaf ja gesagt, und das hätte vor einigen Jahren wahrscheinlich noch für einen Lacher gesorgt, die Stimmung in Leverkusen hätte ihn beeinflusst. Mittlerweile ist da ja tatsächlich Stimmung, aber vor ein paar Jahren hätte man das sicherlich noch anders gesehen.
Also als wir dort Meister wurden, war dort auch Stimmung.
Das lag aber dann eher an euch.
Ja, klar. Aber ja, es war. Ich meine, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, ich war ja nicht dort. Stimmung schien gut, auch ohne organisierten Support schien die Stimmung gut. Was ihn beeindruckt hat, war aber, weiß ich gar nicht, ob ihn die Stimmung auf den Rängen, das war vielleicht auch ein Kompliment an die eigenen Fans. Und weiterhin hat ja eher die Stimmung auf dem Platz manche Spieler, vor allem in der Schlussphase, ein wenig negativ beeinflusst. Wobei ich nicht sagen will, dass der Kretzig den Elfmeter jetzt zum Beispiel verschossen, dass der nicht verwandelt hat, weil der Torwart ihn weil er halt 2 Zentimeter weiter links stand oder so, weil er ihn damit irritiert hat, weiß ich gar nicht. Der war ja gar nicht so schlecht geschossen, der war gut gehalten und so passiert halt.
Wie fandst du den Trick beim Elfmeter? Ich fand, muss auch sagen, war jetzt nie ein großer Elfmeterschütze, ja. Aber ich glaube, das hätte mich auch etwas rausgebracht. Er bietet mir eine Seite an und dann, was mache ich jetzt?
Ich finde es cool, cool in dem Fall für uns nicht, aber es ist ja schön zu sehen, dass es Leute gibt, die irgendwas probieren. Und beim Elfmeter immer nur so dastehen, du musst ja auch jetzt immer noch weiter hinten stehen und darfst dich nicht mehr bewegen vorher und so, hat man es ja schwer auch als Torwart und da ist es ja eigentlich gut, wenn jemand was probiert. Agassi früher beim Aufschlag ganz an der Seite gestanden oder so, das war ja auch, ich meine, weiß nicht, ob es dann on the long run was gebracht hat, aber es hat auf jeden Fall mal so ein bisschen Aufsehen erregt und ist auch ein bisschen ein Entertainment, ist es ja auch, finde ich. Was es am Ende bringt,
gehört weiß ja auch ich, dazu. Ja. Und gerade in so einem Supercup, der dann eben der Saison vorgelagert ist, der schon zwar ein Titel ist, schon ein Pflichtspiel ist, aber von der Wertigkeit her wahrscheinlich unterschiedlich gesehen wird. Also Vereine, die relativ selten was gewinnen, hätten ihn wahrscheinlich gerne. Für alle anderen ist es ja ein Test. Denn Xabi Alonso hat ja auch getestet.
Ja, also ich glaube aber schon. Ich meine, dieses Spiel ist, glaube ich, in allen Ländern der Welt übertragen worden, Fernsehen, und mittlerweile auf dem Briefkopf hätten es die Leute schon gern. Also ich glaube, man hätte schon gern dann am Ende auch diesen Titel gewonnen. Es tut nicht so weh, ihn nicht gewonnen zu haben, sagen wir mal so, wie vielleicht einen anderen Titel, aber sie hätten ihn natürlich gern gewonnen. Xabi Alonso im Übrigen ist ja, hat mich so ein bisschen auch überrascht in der Intensität, wie der an der Seitenlinie auf und ab gegangen ist. Und da ich hatte den eigentlich eher ja, immer so als den Swagger, den Gentleman, der ist so ein bisschen auch wieder ein ruhiger. Und dass der plötzlich so abgeht, da ist ja Simeone-hafte Züge gehabt, da an der Außenlinie. Das fand ich auch so ein bisschen überrascht.
Aber ich glaube, Simeone hätte den Schiedsrichter dann noch ein bisschen mehr fast gefressen, als er ihn verwarnt
hat. Ja, und er hat noch ordinärere Gesten drauf, natürlich. Ich glaube, das würde der Xabi nie machen.
Ja. Aber das stimmt. Er war sehr, sehr engagiert. Ja auch diverse Male außerhalb seiner Coaching-Zone. Ja. Also, da kommt natürlich dann auch schon ein bisschen Druck vielleicht auch dann schon dazu.
Was sonst noch so los ist.
Du hattest vorhin die Deine Erwartung an den Verein skizziert. Wie groß ist denn der Druck dann aus der Führung? Weil es gab ja jetzt auch durchaus ein paar Querelen in der Führung beim VfB. Du sagtest vorhin, die Mannschaft kann davon relativ frei sich entwickeln, kann frei aufspielen, wird davon weniger getroffen. Dieses ganze Theater, was da jetzt seit mehr als einem halben Jahr dann auch schwelte, ging das völlig an der Mannschaft aus deiner Sicht vorbei und ist jetzt auch kein Problem mehr oder ist jetzt sowieso alles erledigt?
Das ging völlig an der Mannschaft vorbei und es geht auch weiterhin völlig an der Mannschaft vorbei. Ich meine, es ist eben so, solange auf dem Platz es einigermaßen läuft, ist es völlig scheißegal, was die in der Teppichetage machen. Also solange die nicht den Verein gegen die Wand, den Club, Insolvenz, was weiß ich. Aber es ist völlig wurscht. Wenn es im Spiel einigermaßen läuft und ich glaube, dass eben wieder sind wir beim Trainer und auch beim Sportvorstand jetzt, dass die arbeiten davon unbeeindruckt. Ich glaube, die Mannschaft weiß gar nicht, wie der Präsident gerade heißt. Das wissen die gar nicht. Ich meine, der letzte Präsident, der war dann öfters, der war ja jetzt ein paar Jahre und der ist dann mal in der Kabine und der konnte ja auch, Kumpel und so, da wussten sie vielleicht, wie der heißt, aber ich glaube, jetzt wissen sie es nicht. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass es wissen.
Für uns alle, die beim VfB Stuttgart nicht ganz so dicht dran sind und vor allen Dingen auch in dieses doch etwas undurchsichtige Personaltheater da nicht ganz so den Einblick haben, ganz kurz zusammenfassen, was das Problem an dem jetzt abgewählten Präsidenten Klaus Vogt war.
Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, er hat in seiner gesamten Amtszeit es versäumt, eine Hausmacht sich aufzubauen. Am Ende stand er dann oft alleine da. Er hat ausgekehrt, er hat einige alte Zöpfe abgeschnitten. Damit machst du dir Feinde. Und damit machst du dir in Stuttgart Feinde, die es nicht so einfach geschehen lassen, sondern die Chance ergreifen, wenn sie es dir heimzahlen können. Ansonsten ist, glaube ich, das ein Problem, das Traditionsvereine häufig haben, dass abseits des Spielfelds viele Leute mitstinken wollen, die da sich einen Einfluss für ihr Ego erwarten, erhoffen, die halt gerne dann auch im Licht stehen und auf der Tribüne sitzen und in der Ehrenloge sind. Und dass da ein nicht enden wollendes an Stühlen sägen im Gange. Und man hatte kurz Hoffnung, dass es ein Ende hat, aber es hat eben doch kein Ende gehabt und jetzt geht's halt. Vielleicht kehrt jetzt Ruhe ein, ich kann es mir aber nicht vorstellen.
Weil ja auch das Problem, was eigentlich dann auch bestand, dass eben jemand von Porsche in den Aufsichtsrat geht und da dann auch den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt und eben nicht mehr der Präsident des Vereins, der das ja ursprünglich war und auch sein sollte und bleiben sollte, wo es ja dann auch ein paar Querelen drum gab, das wird sich ja nicht groß ändern.
Ich weiß es nicht. Also dieses Versprechen, das im Rahmen der damaligen Ausgliederung des Fußballs, AG, gemacht wurde, dass der Präsident immer auch Vorsitzender des Aufsichtsrats sein werde. Da wurde dem Vogt vorgeworfen, dass er das gebrochen hat, weil sie ihn eben beim Porsche damit überfahren haben. Wir kommen rein, aber nur, wenn wir Präsident machen und Aufsichtsratsvorsitzender. Das hat sich dann ein bisschen wieder vom Präsidenten haben sie dann abgelassen. Aber natürlich ist es, es ist toll, es ist super, dass Porsche beim VfB eingestiegen ist. Es könnte keinen besseren geben. Es könnte auch mit Mercedes und Porsche, was willst du noch? Willst du vielleicht noch Porsche dazu haben oder so? Aber es ist ja optimal eigentlich. Dass dann aber der Vertreter von Porsche ein ähnlicher Hau drauf ist, der den VfB als seine persönliche Spielwiese betrachtet, wie damals beim Mercedes, das ist halt dann auch Pech. Dass der da so reingeht und mit einem solchen Anspruch, ich komme aber nur so, der weg, der Posten für uns und das und so. Das ist natürlich hart und damit muss man umgehen. Ich hatte eigentlich immer die Meinung, dass der Präsident, der alte Präsident, der Klaus Vogt, dass er damit nicht richtig umgegangen ist. Du musst dich mit denen ins Bett legen, wenn du die als Investor haben willst und da musst du Zugeständnisse machen und da hatte ich zwischenzeitlich mal die Meinung, dass er zu wenige gemacht hat, aber bei allem, was man hört, glaube ich eher, dass er schon dazu bereit gewesen wäre, quasi ins Bett mit dem zu steigen, dass das aber von Anfang an ausgeschlossen war. Und zwar von Porsche Seite und von anderen auch im Club. Das wollte niemand. Das wollte niemand so weit kommen lassen, dass die sich arrangieren.
Geht es da jetzt weiter dann auch mit Geschäftsführer Alexander Werle und einem neuen möglichen Präsidenten? Ist da schon genaueres abzusehen, wie schnell sich auch diese ganze Geschichte dann auflösen wird und lösen wird?
Präsident wird gewählt werden müssen auf der nächsten Mitgliederversammlung, die im nächsten Jahr stattfindet, also relativ zügig. Der amtierende Interimspräsident hat gesagt, er werde es nicht weitermachen, sodass die also dann, es werden Kandidaten auftauchen. Ich habe keine Ahnung, wer. Und dann wird man sich, im besten Fall wird man sich entscheiden können, zwischen zwei oder drei Kandidaten einen wählen. Ob der dann wieder dem Aufsichtsrat vorsitzt, weiß ich nicht. Tanja Gönner sitzt ihm immer noch vor, die alte Politikmaschine. Sitzt übrigens einer der Kardinalfehler vom Vogt, dass er die reingelassen hat. Weiß er, glaube ich, auch selber. Aber die sitzt immer noch dem Aufsichtsrat vor. Keine Ahnung, wie ist es da, ob sie davon wieder abrücken mit dem neuen Präsidenten. Alex Wehrle. Ich meine, es läuft super. VfB spielt toll, VfB in aller Munde, VfB. Es ist jetzt, man kann ja nicht sagen, er hat jetzt das alles in Schutt und Asche getrieben mit seiner Amtsführung, ganz egal. Ich meine, die Intrigen, die hat er schon, der weiß ja, wie sowas geht, hat er in Köln ja auch schon. Also kein Unschuldslamm. Was der weitermacht, weiß ich nicht. Irgendwo hieß es mal, der möchte auch den nächsten Schritt irgendwann machen Richtung DFL, Richtung DFB. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Kann ich nichts dazu sagen.
Da werden wir dann mal abwarten, wie sich das auch weiterentwickelt dann in dieser Saison. Auf jeden Fall erstmal beim VfB. Und da hast du ja schon gesagt, durchaus eine Zukunft, mit der du dich anfreunden kannst. Diese etwas moderateren Ziele, die du dann auch formuliert hast, einstelliger Tabellenplatz, sieht man das beim VfB in der Führung dann öffentlich auch so und auch intern so? Öffentlich habe ich es schon mal gehört, dass da auf jeden Fall der Ball flach gehalten wird. Aber ist das intern auch
Politik? Ich glaube, dass es intern genauso ist. Was ich nicht genau weiß, ist, auf wie schmal die Kante ist, auf der gerade alles genäht ist. Finanziell, was in Aussicht steht, was noch kommen könnte, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe aber, dass man nicht den Fehler macht, zu sagen, wir müssen uns qualifizieren für die Champions League. Wir brauchen diese vielen Millionen, die da reinkommen, die sind bereits einkalkuliert. Ich glaube auch nicht, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, sie sehen es ähnlich. Realistisch.
Was braucht es denn, um Sebastian Hoeneß langfristig auch beim VfB Stuttgart zu halten? Also ich meine, wenn Europa erreicht würde, wäre es wahrscheinlich für ihn dann schon mal eine Basis, nochmal drüber nachzudenken, dann das ganze Engagement vielleicht noch ein bisschen weiter auszubreiten und auszuweiten. Aber wenn ihm dann wieder die besten Spieler abhanden kommen, wie siehst du seine Zukunft?
Ich glaube, er fühlt sich wohl beim VfB Stuttgart. Wenn der FC Bayern anklopft, dann weiß ich nicht, ob ein Hoeneß das Angebot dann abschlagen kann. Oder halt, ich meine natürlich, es gibt keinen größeren Verein als den VfB Stuttgart, aber es gibt natürlich größere Vereine. Und ich meine, jeder, weiß ich nicht, wenn so Premier League, Spanien, was war FC Bayern. Ich glaube, er geht nicht zu Borussia Dortmund. Aber momentan ist er noch da und alles andere ist egal, weil jetzt wird er auch nicht gehen. Ich meine, es ist ja so, unser Torwart ist ja so ein bisschen auf wieder da, weil der FC Bayern es uns noch ein Jahr gewährt hat. Jetzt stellt euch vor, der Manuel Neuer hätte sich verletzt oder der hätte wieder den Mittelfuß, seinen Fuß wieder irgendwie gehabt. Da hätten die den zurückgeholt und dann wäre der weg gewesen. Jetzt haben wir noch ein Jahr, haben wir nochmal bekommen, ein Gnadenjahr und haben Zeit, dann einen anderen Torwart aufzubauen. Aber wenn der FC Bayern ruft, der muss, der Kretzig wird auch wieder müssen und der Trainer ist ja klar, wenn die klopfen, dann geht er dahin, glaube ich schon.
Trotz seines doch schwierigen Onkels, um das den Familienfrieden dann nicht zu gefährden.
Der Onkel ist ja auch nicht ewig beim FC Bayern. Aber nein, das ist ja reine wildeste Spekulation, entbehrt jeder Grundlage. Der Sebastian Hoeneß ist Trainer beim VfB, fühlt sich da ganz offensichtlich sauwohl, kann hervorragend arbeiten auch und ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit gegen den Abstieg spielt. Er ist ja jetzt, er kann ja Sachen auch bewirken. Also als Trainer eigentlich ja traumhaft. Ich meine, man kann ihm wahrscheinlich noch dreimal mehr bezahlen, aber bis jetzt traumhafte Bedingungen für ihn.
Wir haben es im Blick. Im FIFA-Pitch Newsletter werdet ihr darüber lesen und vor allen Dingen werden wir dich als kritischen Beobachter der Szene in Stuttgart sicherlich auch das ein oder andere Mal hier im Podcast hören, aber vor allen Dingen auch im Newsletter definitiv lesen.
Jawohl, große Freude dabei zu sein.
Christian, vielen Dank.
Malte, ich danke dir und alles Gute.
FIFA-Pitch, der Fußball-Podcast.
Achtung, hier kommt endlich mal eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Bei eBay heißt das jetzt, pack die Werkstatt mit in den Warenkorb. Finde ganz einfach passende Fahrzeugteile für dein Auto zum günstigen Preis und buche eine Werkstatt in deiner Nähe für Service und Einbau gleich mit dazu. Mit Wunschtermin, Vergleich aller Kosten und Werkstattbewertungen auf einen Blick. Der neue eBay Werkstattservice. Jetzt ausprobieren.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.